Reise Tirol, Radio Wohnzimmer, Menschen im Gespräch.
Und dazu begrüßt ihr heute Gertrud Brenn. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Mein heutiger Gast ist ein Gesicht, eine Stimme, die man kennt vom ORF. Er ist aber ein Bozner, lebt seit vielen Jahren in Wien und auch hier in unserem Sender erst vor kurzem zu hören gewesen in seiner Funktion als Journalist. Herzlich willkommen, Lorenz Gallmetzer.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Herr Gallmetzer, Sie haben mir erzählt, Ihre ersten Gehversuche im Radio und in den Medien war bei uns hier in diesem Sender, Reihe Südtirol heißt es heute. Sie verbinden also gute Erinnerungen an die Reihe?
Durchaus. Das war der Grundstein meiner späteren Berufslaufbahn. An sich hatte ich ja als Lehrer begonnen und habe dann gewechselt.
Herr Gallmetzer, Sie sind 1952 in Bozen geboren, hier auch aufgewachsen mit Ihrem älteren Bruder und Ihren Eltern, die eine Autowerkstatt betrieben haben. Sie haben nach der Handelsoberschule das Studium der Romanistik und Geschichte in Wien und Mailand absolviert. Sie waren Mitbegründer der Zeitschriften Südtiroler Volkszeitung und Tandem. Sie haben einige Jahre hier in Südtirol unterrichtet, haben Sie gerade gesagt. Der Beginn der Journalistenlaufbahn war hier beim Reisender Bozen. Ab 1981 sind Sie dann zum ORF gekommen und haben beim ORF-Fernsehen als Reporter gearbeitet und als Korrespondent in Washington und in Paris und Leiter der Kultursendung 10,5 waren Sie auch, sowie Club 2. Sie leben bis heute als freier Journalist in Wien. Herr Gallmetzer, Sie sind Jahrgang 52, sind in ein Bozen hineingeboren, wo es gebrodelt hat, wo die linke Szene sich Platz verschaffen hat. Wenn man jetzt zurückgeht auf Ihre Kindheit, die ist in Bozen gewesen. Sie sagen eine sehr einfache Kindheit. Ihr Vater war Automechaniker und Sie sagen, Bücher waren kaum welche bei Ihnen zu Hause zu finden. Eine der prägendsten Erinnerungen aus dieser Kindheit ist jene, als Sie mit 6 Jahren eine Mittelohrentzündung bekommen haben und sich davon nicht mehr erholt haben und sogar der Pfarrer gerufen wurde für die letzte Ölung, haben Sie mir erzählt. Was ist da damals passiert?
Ja, das war eine verschleppte Mittelohrentzündung, die dann Mastoiditis heißt. Das heißt, wo die Entzündung dann den Knochen angreift und auch die Hirnhaut und sogar die Haut der oberen Nervenstränge im oberen Teil der Wirbelsäule, weshalb man dann halbseitig gelähmt ist. Das rechte Auge war weggekippt, man ist geistig verwirrt. Und ich wurde damals, das war 1958, wurde in der Klinik Grieserhof, die 300 Meter von unserer Wohnung auf der alten Mendelstraße, da wo die Kasernen sind, wurde dort behandelt und nach, ich weiß nicht mehr, knapp 1,5 Monaten haben die Ärzte, obwohl sie sich konsultiert hatten mit Kollegen in Innsbruck und in Verona, gemeint, zu meinen Eltern, es wäre besser, mich nach Hause zu bringen, weil es eher eine Sache von Tagen als von Wochen wäre. Und man hat den Priester gerufen für die letzte Ölung und hat mir ein kleines Bett neben das Bett der Eltern gestellt und gewartet, ob ich sterbe.
Was nicht passiert ist, zum Glück.
Was nicht passiert ist, meine Mutter hat bis zu ihrem Ableben als 92-Jährige gemeint, das seien die Reliquien von Padre Pio, die sie mir aufgelegt haben gewesen. Mein Vater hat dann gemeint, das sei dieses teure Penicillin-Medikament aus Amerika gewesen, was glaubwürdiger ist. Man muss dazu sagen, ich habe das noch einmal gegoogelt im Internet. Penicillin wurde sozusagen breitflächig und leicht erhältlich für die Bevölkerung in Europa und auch in Italien so ab Mitte der 50er Jahre, also ein paar Jahre davor, erst in den Handel gegeben.
Aber das heißt, das Penicillin hat Ihnen das Leben gerettet?
Ich nehme an schon. Das war allerdings eine lange Rekonvaleszenz, denn am Anfang, mindestens 2 Monate lang, kann ich mich erinnern, um frische Luft zu holen oder wenn die Kindergartenklasse mit der lieben Tante Luise gekommen ist und die ganze Klasse Lieder heraufgesungen hat und mir Geschenke gebracht hat, dann musste mich die Mutter in Decken haltend, also auf den Balkon tragen. Aber ich habe es geschafft, das war im Frühjahr, habe es geschafft, dass ich dann doch normal in die Volksschule im Oktober eintreten konnte.
Aber Sie haben gesagt, die Folgen dieser Krankheit haben Sie ein Leben lang gespürt, vor allem jetzt danach als Kind, weil Sie ein sehr umsorgtes Kind waren. Also man hatte viel Angst um Sie danach.
Naja, man hatte viel Angst um mich und ich wurde ein ängstlicher und, wie soll man sagen, überempfindlicher, auch verwöhnter junger Bub. Denn man hat mich sozusagen überbeschützt im Sinn von auch in der Schule, am Schulhof, keine Rauferei. Mein größerer Bruder war sowas wie ein Leibwächter. Keine Ohrfeigen, keine Raufereien, im Schwimmbad nicht den Kopf unter Wasser, bei der Sonntagsschulmesse von 200 Kindern an der großen Kirche am Grieser Platz war ich dann der Einzige, wenn es kalt war, der eine Mütze aufbehalten durfte. Und so ist es weitergegangen. Das heißt, ich habe auch nie Sport betrieben außer Eislaufen und habe körperlich sozusagen meine theoretisch körperliche Schwäche kompensiert durch mehr schon als Jugendlicher und Schüler eher durch Interesse an Dingen, worüber man lesen, reden, gescheit reden und sich wichtig machen und die Aufmerksamkeit so auf sich ziehen kann.
Ich war nie ein lustiger oder fröhlicher Mensch, sondern immer schwermütig. Das ist ein Zitat aus einem Interview aus der Wochenzeitung Profil. Ist das darauf zurückzuführen, auf diese Zeit vielleicht, dass man diese Leichtigkeit nie leben durfte?
Ganz sicher. Nicht nur, dass man es mir verboten hätte, sondern ich glaube, ich habe ja auch jahrelange Psychotherapien hinter mir und bin noch immer in Therapie. Ich glaube, dass natürlich so ein bewusstes Nahtoderlebnis, denn ich war zwar körperlich krank, aber ich habe alles mitbekommen.
Aber erinnern Sie sich heute noch daran?
Das ist, als wäre es gestern passiert. Aha. Weiß ich, wie ich verabschiedet wurde im Grieserhof, wie die Klosterfrauen, die damals alle wie Pinguine in weißen Dingen mit Hauben gekleidet waren, wie die weinend mir gewinkt haben, wie man mich mit dem Auto nach Haus gebracht hat, die 300 Meter.
Herr Gallmetzer, Italienisch-Deutsch war für Sie beim Aufwachsen schon normal?
Naja, erstens einmal zu meiner Zeit war es halt dann doch so, dass in Bozen die italienische Bevölkerung noch zahlreicher war als heute, 80%, aber vor allem der Wohnort hat es ausgemacht, dass dort, wo jetzt ein chinesisches Restaurant ist für die Bozner, war früher das Gasthof Lamm und dahinter das große Gelände, wo jetzt kleine Hütternette stehen, war der Viehmarkt. Vis-à-vis hingegen begannen die Kasernen, die unter den Mussolini-Faschisten gebaut wurden und bis hinaus in die Kurve nach Moritzing gehen. Und dort waren 3200 Soldaten, zu 90% natürlich aus dem restlichen Italien und keine Südtiroler wie später. Und dort bin ich halt mit auf der Straße und im Hof daneben mit den Kindern der Marschalli und der Offiziere aufgewachsen, die dort ihre Wohnhäuser gehabt haben, die man ihnen hingebaut hat. Und außerdem waren meine beiden Großmütter, das, was man Welschtiroler geheißen hat, unter Habsburg, sprich aus der Val di Non. Und die sind halt nach Bozen gekommen, als Dienstmägde, Arbeit suchen und haben dann halt Österreicher geheiratet. Aber das heißt, in der Familie war immer dieses Gefühl der Doppelsprachigkeit oder dass man zu beiden Gemeinschaften gehört. Auch bei uns im Haus, die Nachbarwohnung war eine Familie aus Padova, wo die junge Tochter immer irgendwie heimlich gekommen ist mit der Mutter Zigaretten rauchen und wir durften hingehen als Kinder fernsehen, weil wir keinen Fernseher hatten, schwarz-weiß oder so.
Herr Gallmetzer, dass aus Ihnen ein Intellektueller wurde, das war nicht gleich klar, denn Sie haben ja auch die Handelsoberschule gemacht, aber dann sind Sie auf Menschen wie wahrscheinlich Enze Kaser oder Alexander Langer gestoßen in Bozen. Sie haben die Zeitung mitgegründet, die ich vorhin erwähnt habe, die Südtiroler Volkszeitung und auch Tandem. Und Sie haben auch laut Ihrem Vater zu den linken, schwulen und langhaarigen Kommunisten gehört.
Ja.
Ist das gut zitiert? Das haben Sie mir so gesagt.
Ja, ja. Das begann eigentlich muss man sagen, das eigentlich schon in der Handelsschule, die ich ein Jahr gemacht habe und dann Handelsober, wurde ich dann durch den Einfluss meines besten Schulfreundes, dem Arno, mit dem ich die ganze Volksschule gemacht hatte, der war inzwischen in der Kunstschule in Gröden, hat den Lehrer Markus Walazza gehabt und andere Künstler, der Klaus Gasperi und so alles Leute, die heute noch eine Rolle spielen. Also der Markus ist ja leider verstorben. Und der hat mich sehr beeinflusst. Wenn der am Wochenende nach Bozen gekommen ist, hat er mal Baal von Brecht vorgelesen oder Majakowski-Gedichte und gesagt, wie die Künstler irgendwie so wie kritisch die sind und was sie singen und was sie alles tun. Und das hat mich schon neugierig gemacht. Und dann, man lernt ja hauptsächlich durch Vorbilder und nicht durch Bücher, war eine Schlüsselfigur bis heute unser Deutschlehrer, der Louis Benedict. Der war damals schon Theatermann und literaturbesessen und selbst noch junger Lehrer und sehr unkonventionell. Und der hat mein Interesse und meine Sympathie für dieses, wenn man will, Kulturelle geweckt. Und auch durch seine Art, ich kann mich erinnern, wie er gesagt hat, wenn ihr die Hausaufgaben nicht gemacht habt oder irgendeinen Tag nicht gekommen seid, sagt mir ja nicht, ihr habt Zahnweh, Bauchweh oder Durchfall gehabt. Sagt mir lieber, ich habe ein Sternchen geküsst. Durch diese, und dann war der andere Deutschlehrer, der Riedmann, der auch Schriftsteller war und Theatermann, den ich zwar nicht gehabt habe, aber der in den oberen Klassen war. Und da ist ein Klima entstanden, das auch schon beeinflusst wurde von den, sagen wir mal, Studentenprotesten und Sachen, die aus Italien ein bisschen gekommen sind und später vor allem durch 68 Frankreich. Und da hat sich in der Handelsoberschule eine Gruppe gebildet gehabt um Franz Kössler, der ein Jahr vor mir in der Schule war, und Klaus Reider, und Hans-Jörg Viertler, der dann später in Quintoblach die Malerfestwochen gegründet hat. Die haben eine Zeitung gehabt, die hat Reflektor geheißen. Und da habe ich meine ersten Artikelchen oder Leserbriefe geschrieben. Bin aber auch in die Silbergasse gegangen, wo es ein kleines Lokal gegeben hat in der Altstadt, wo der Alex Langer und der Siegfried Stuffer damals die erste zweisprachige Kulturpublikation Die Brücke, Brücke zwischen Italienisch und Deutsch eben, gemacht hat. Da war ich auch ein paar Mal und bin dann genau mit den beiden, Siegfried Stuffer, dem großen Sozialdemokraten, und dem Alex Langer, dann auf ihre Initiative zu einem Protest gegangen, der eigentlich gegen die Volkspartei war, am Andreas-Hofer-Tag, am 20. Februar. Und der Siegfried Stuffer hat sozusagen die Südtiroler Nationalhymne irgendwie umgedichtet gehabt gegen die Volkspartei. Wir waren vielleicht 30 Leute mit ein paar Plakaten. Und die Schützen, die da aufmarschiert sind in mehrere Formationen, wollten uns ordentlich hernehmen. Da mussten uns die Karabiniere und die Geheimpolizei zivil beschützen, was natürlich am nächsten Tag auf der ersten Seite der Dolomiten war. Das waren so die ersten politischen Schritte. Und dann habe ich mit diesem Freund Arno eben, haben wir zum 4. November, da hat man damals noch immer Militärumzüge, Paraden von
Das ist ein ehemaliger Staatsfeiertag, oder?
Ja, Giorno della Vittoria. Und das war immer eine Militärparade beim Siegesdenkmal, weggezogen um 6 Uhr in der Früh von dort, wo ich gewohnt habe, also in der alten Meranerstraße, Vittoria Veneto. Und wir haben dort selbst, sagt man Ciclo Stilato, selbst vervielfältigte Flugblätter gegen den Krieg verteilt, mit Brecht-Gedichten oder irgend. Und da musste man eine Adresse unterschreiben. Und da habe ich halt so im Impressum meine Adresse hingeschrieben. Und am nächsten Tag war ein Uniformierter und einer im Zivil in der Werkstatt meines Vaters. Da hat er dann irgendwie gefunden, wenn das so weitergeht, steckt er mich ins Heim. Mhm. Und ich habe aufgrund insgesamt meiner Opposition generationellen gegen den sehr strengen Vater mir überlegt, wie ich wegkomme. Und da hat der Arno, mein Freund, gesagt, er geht nach Wien, weil er dort auf die Kunstakademie will. Und ich habe gesagt, na gut, dann komme ich mit.
Genau, so das wollte ich gerade sagen, Herr Gallmetzer. Die Matura, die haben Sie nicht in Südtirol gemacht, sondern Nein. in Wien. Als Minderjähriger sind Sie da raus. Jetzt haben wir gehört, der Freund war der ausschlaggebende Moment, aber das dann wirklich durchzuziehen, ist noch mal eine andere Hausnummer.
Das hat man so hingedreht, dass das für mich irgendwie günstiger wäre, wenn ich in Wien war. In Wirklichkeit war es einfach ein Weg von der Familie und weg von diesen Bergen, die Bozen umgeben wie ein Kessel und wo immer man bei welchem Fenster, außer beim Süden rausschaut, von unserer Wohnung war halt immer ein Berg. Und auf der Straße habe ich das Gefühl gehabt, das Gesellschaftsleben war halt damals sehr, sehr volkstumsgeprägt, sehr anti-italienisch, sehr Lederhosen-Ding. Während wir haben begonnen, Beatles, Rolling Stones zu hören, Fabrizio De André und Glockenhosen getragen. Und weil ich einmal irgendwie die Haare 3 Zentimeter über die Ohren hatte, ist mein Vater mit mir zu seinem Friseur gegangen, damit ich ja ordentlich geschoren werde.
Das ist jetzt ein super Übergang auf die erste Musikpause, Herr Gallmetzer. Sie haben jetzt ein paar genannt, einen haben Sie nicht genannt, Paolo Conte, den wir jetzt hören werden. Was haben Sie sich da überlegt bei diesem Lied? Warum möchten Sie das jetzt hören?
Weil der Paolo Conte viel zu spät eigentlich selbst Musik gemacht hat, aber die Lieder für die anderen, ob Azzurro, für den Celentano oder sonst was. Ich hätte natürlich auch sagen können Il Ragazzo della Via Gluck, das kann ich heute noch auswendig, aber das sind solche Gassenhauer. Ich wollte ein Lied, dass die Lebensstimmung von Paolo Conte, die er künstlerisch umbringt, diese Melancholie, die auch mein ganzes Leben bis heute geprägt hat. Und das hat er in diesem kurzen Lied über Quando noi andiamo a Genova eben, finde ich, sehr poetisch festgehalten.
Dann hören wir uns das jetzt an. Paolo Conte, Genova per noi.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randagi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce di follia, foschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia. E intanto, nell'ombra dei loro armadi, tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali. Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna i gamberoni rossi, solo un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quella espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova. Ratarata, taratata, ratatarata, taratata.
Sie hören Reis Südtirol. Mein Name ist Gertrud Brenn und das ist das Radio Wohnzimmer Menschen im Gespräch. Und im Gespräch bin ich heute mit dem bekannten ORF-Journalisten Lorenz Gallmetzer. Er ist gebürtiger Bozner und wir haben gerade ein Lied gehört, das er sich ausgesucht hat. Paolo Conte, Genova per noi. Sie haben gesagt, Herr Gallmetzer, er widerspiegelt auch ein bisschen diese Melancholie, die auch Sie Ihr Leben lang begleitet. Wir waren jetzt bei der Matura, die Sie dann in Wien gemacht haben. Sie haben sich seit Ihrer Jugend zwischen Exzess und Weltschmerz bewegt. Das ist auch ein Zitat aus diesem Profil-Interview, das ich gefunden habe. Trifft das rückblickend wirklich auf Ihr Leben zu bis jetzt?
Ja, das war auch so, dass wie ich nach Wien gekommen bin und dann nach ein paar Monaten 18 wurde, bei einer alten Dame in einem Untermietzimmer gewohnt habe und nach 2 Monaten gesehen habe, dass die Matura-Schule Dr. Roland verglichen mit der Handelsoberschule und den Südtiroler Schulen Mittelalter war, habe ich dem Dr. Roland persönlich gesagt, schauen Sie, ich komme zu Ihnen, hol mal die Skripten und lerne allein, wie ein Fernstudium. Gezahlt habe ich für das ganze Jahr und habe dann wirklich eigentlich, nachdem ich ja mit 2 Jahren an der Oberschule eine gute Vorbasis hatte, musste ich nicht so viel lernen für die Prüfungen und habe in Wirklichkeit einmal das erste Jahr nur Freiheit und persönliche Erfahrung und die ersten erotischen Begegnungen und Lokale und Künstlerlokale und auch einen Joint und Alkohol und halt alles einmal ausprobiert. Und dann habe ich, nachdem ich sozusagen einmal diese persönliche Erkundung der großen Welt, damals war ja Wien eine graue, überalterte Stadt mit dem eisernen Vorhang dahinter, aber für mich war es natürlich aus Südtirol kommen als Mechaniker so, war das irgendwie alles unheimlich aufregend. Und dann habe ich mich trotzdem auch weil ich dann zusammengelebt habe mit einer älteren Freundin, die hat Germanistik, ihre Dissertation über Albert Paris Gütersloh geschrieben und ich habe meine Matura-Vorbereitungen gelernt, mit Hilfe auch von anderen Studenten, Universitätsstudenten, Befreundeten, die mir geholfen haben, so dass ich es sogar zu einer Latein-Matura geschafft habe, obwohl ich heute keine Inschrift auf einem Denkmal mehr erkennen kann, aber ich habe über De Bello Gallico maturiert. Und das hat einen wesentlichen Einfluss gehabt, denn wie fast die meisten Dinge in meinem Leben haben mir die Frauen eigentlich alles beigebracht, was wichtig war. So hat die Susanne, mit der ich damals eben gelebt habe, mich eingeführt in die klassische Musik, in die große Literatur, von Thomas Mann bis Robert Musil bis Kafka und sonst was. Und irgendwo auch sozial gelernt, sozusagen, wie man
lebt.
Lebt und umgeht.
Herr Gallmetzer, Sie sind 1981 dann zum ORF gekommen, aber vorher waren Sie eben bei der RAI hier und haben da Ihre ersten Schritte gewagt. Und da spielt, dass Sie praktisch von Südtirol dann, also Sie sind ja zurückgekommen, haben dann unterrichtet hier und haben dann über einen gewissen Klaus Gatterer, den wir alle kennen, den Weg zum ORF leichter gefunden. Wie hat er Ihnen weitergeholfen?
Naja, wichtiger waren eigentlich die Jahre, wie ich 75 nach 2 Jahren Unistudium, wo ich 2 Jahre bei den Maoisten war, die ja sehr linksradikal eigentlich und fast wie eine Sekte funktioniert haben. Wie ich dann nach Südtirol gekommen bin, weil ich nicht mehr Student sein wollte und in Südtirol konnte man damals, wenn man 4 Semester mit Zeugnissen hatte, einen supplenten Jahresauftrag kriegen. Also habe ich dann an der kaufmännischen Lehranstalt in Meran begonnen und dann ein Jahr auch in der Mittelschule in Eppern mit Arnold Tribus und dem Gerald Mummelter und so. Und das war die Zeit, wo ich dann, finde ich, politisch gereift war und auch begonnen habe, journalistisch, also durch Sandem und Alexander Langer, mit dem ich Wahlkampf gemacht habe, mit Sandro Canestrini. Damals hat man gehofft, dass es einen Governo delle Sinistra in Italien geben kann. Und der Alex hat für die Landtagswahl kandidiert. Das hat dann sozusagen nichts Studentisches und nichts maoistisch-sektierisches mehr gehabt, sondern ich war in der Schulgewerkschaft und wir haben den größten Streik von deutschen Lehrern gegen den Schulbucherlass vom Herrn Anton Zelger, Landesrat, angeführt. Der wollte, dass das Land die Lehrmittel bestimmt und nicht mehr jede Schule, wie es das italienische Gesetz vorsieht. Sind wir auch das Buch vom Gatter im Kampf gegen Rom, haben wir damals im Lesekreis kollektiv studiert, nicht nur gelesen. Und wie ich ihn dann kennengelernt habe, habe ich ihn gefragt und gebeten, ob er mir zu einem Praktikum im ORF verhelfen kann. Und nach 3 Monaten Praktikum hat man mir dort einen Job für ein Jahr angeboten. Und nach einem halben Jahr war ich dann angestellt, weil gerade ein Platz frei geworden ist.
Herr Gallmetzer, Sie waren in einer Zeit beim ORF, wo man noch Sie waren als Auslandskorrespondent dann tätig. Sie waren in Washington und in Paris. Also in Washington nicht so lange, haben Sie gesagt, insgesamt ein Jahr, in Paris allerdings 11 Jahre. Wenn wir jetzt kurz auf Washington eingehen, was hat Sie denn da, wenn Sie jetzt dran denken, was ist da eine Erinnerung, die Sie für ewig mitnehmen?
Ich hatte das Pech oder Glück, eigentlich Glück, dass der Herr Emmerich aus familiären Gründen einen Monat in Europa sein musste. Und in dieser Zeit geschah eine Riesenkatastrophe. Das war 85 im Sommer, im Juni. Da haben schiitische Hisbollah-Milizen im Libanon, die aus dem Libanon, haben ein amerikanisches Passagierflugzeug, TWA hat die geheißen damals, zwischen Athen und Rom gekapert und dann 3 Wochen lang sind sie zuerst zickzack hin und her geflogen, mehrmals gelandet, wieder nicht und dann irgendwann haben sie eine der Geiseln, die sie genommen hatten, erschossen und aufs Rollfeld geworfen. Das war ein Dauerdrama, die gesamte amerikanische Militärkraft, alle Flugzeugträger und sonst, das waren schon im Mittelmeer und es hat nach Weltkrieg gerochen.
Und Sie mussten da immer berichten, jeden Tag, weil der eine nicht da war, sozusagen.
Und da war ich mit diesem kleinen Team aus Kameraleuten und Cutterin und sonst was. Und haben, wie das bis heute für alle ORF-Korrespondenten üblich ist, für Radio und Fernsehen damals weniger Sendungen als heute. Aber das heißt, man hat halt 2 Radio- und 2 Fernsehsendungen pro Tag gemacht. Und das über 3,5 Wochen mit aller Dramatik, die das impliziert hat. Und das war dann in Wirklichkeit sozusagen, ich weiß nicht, so wie für einen Wissenschaftler die Doktorarbeit oder sowas, weil mit dem war ich irgendwo als Reporter etabliert.
Die Meisterprüfung für einen Handwerker.
Die Meisterprüfung.
Also damit waren Sie dann offiziell Auslandskorrespondent und diese Zeit in Washington war sicher sehr, sehr spannend, dieses internationale Flair zu spüren. Was Ihnen aber mehr am Herzen liegt, wenn Sie jetzt zurückdenken, die Zeit in Paris. Paris ist sowieso Ihre Lieblingsstadt, schon immer gewesen, glaube ich, oder? Und Sie haben 11 Jahre da leben dürfen und arbeiten dürfen.
Naja, ich war ja davor schon ein Jahr als Nachtportier in Paris, weil nach meiner Zeit, dass ich in Südtirol unterrichtet habe, ist mir das Ganze zu eng geworden und habe dann die Karin, die meine spätere erste Frau und eine Freundin, eine enge, überredet, dass wir zu dritt nach Paris fahren, haben uns ins Auto gesetzt, ohne dort eine Wohnung, eine Arbeit oder sonst was zu haben. Und ich habe ein Jahr dort als Nachtportier gearbeitet, vor allem bei der Post und andere Jobs. Ich habe ein bisschen Deutschstunden gegeben bei dem Sprachinstitut Assimil für Unternehmer. und habe dort dann wirklich Französisch gelernt. Mein Traum ist daher gekommen, dass ich eben, wie ich in der Handelsoberschule war, die Sachen der 68er Studentenproteste mit Daniel Cohn-Bendit und Co. in Paris verfolgt habe. Und ich kann mich erinnern, es ist dann sofort ein paar Wochen, nachdem das vorbei war, ein kleines Bändchen vom DTV-Verlag herausgekommen, das so eine Chronik Tag für Tag gemacht hat. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mir gesagt, okay, jetzt habe ich mir einen roten Schal gekauft und französische Zigaretten, nämlich Gauloise, geraucht. Und habe dann auch Privatkurse in Bozen in Französisch schon als erstes gemacht und habe immer geträumt von Paris. Und wie ich ein Jahr, nachdem ich aus Washington zurückgekommen bin, mich beworben habe für Paris und das bekommen habe, war das natürlich die Erfüllung. Und dann bin ich wirklich in die große Welt gekommen.
Was ist denn bis heute das Wunderbare an dieser Stadt für Sie?
Es ist schwer zu sagen. Es ist die Raffinesse, die Kultiviertheit, die unheimliche Schönheit, baulich und sonst was der Stadt natürlich. Und sagen wir mal so, es ist noch bis, ich hatte ja auch wieder, mir war ja die Welt oft wohlgesonnen, ich hatte wieder das Glück, dass wie ich dorthin gekommen bin, war gerade wie dieser politische Umschwung nach 30 Jahren, dass die Konservativen regiert hatten, kam zum ersten Mal ein Linker, nämlich der François Mitterrand und seine Leute an die Macht und der Jacques Lang als Kulturminister zum Beispiel. Und das hat so einen Aufbruch bedeutet, so wie in Wirklichkeit die 68er Jahre schon ein Aufbruch, eine Aufbruchsstimmung waren. Und davon habe ich profitiert, sowohl persönlich, aber auch in der Arbeit. Es war allein ein Drittel meiner Arbeit, sowohl für Radio als für Fernsehen, war zum Teil Kultur, weil es war so viel in Bewegung geraten und so viel zu berichten, dass wenn man in Wien angerufen hat und gesagt, wollt's dazu eine Geschichte, dann war zu 90% ja gerne.
Sie haben auch sagen, dementsprechend viele interessante, bekannte Menschen kennengelernt.
Ja, das sind, wissen Sie, es gibt die Tagesarbeit, Nachrichten, Politisches, Soziales und sonst was. Aber ich habe ja sowohl in Amerika in dem einen Jahr schon einen Dokumentarfilm über den Melting Pot, das heißt über die Zusammensetzung, Zusammenleben von Chinesen, Italienern, Haitianern, Kubanern, Schwarzen, Jüden, Jüdischen in New York und so gemacht. Und habe dann in Paris habe ich 4 Dokumentarfilme gemacht, von einer eine Trilogie, war vor allem auch über den das Aufkommen der Rechtsextremen und des Jean-Marie Le Pen damals noch. Und eine ganze nur über die Kultur, die großen Kulturwerke, die der Mitterrand angeordnet hat. Und da ist man natürlich mit unheimlich vielen interessanten Menschen und Personen zusammengekommen.
Zum Beispiel?
Aber vor allem auch die Filmfestivals. Und ich ging natürlich, berichtete gemeinsam mit dem dafür Zuständigen aus Wien von einem Filmfestival aus Cannes und aus Biarritz, wo die amerikanischen Filme vorgestellt waren. In Paris wurden auch bei Premieren immer die Filme. Also habe ich, was weiß ich, ja, von der Isabelle Huppert über Ding, das Größte für mich war, wie ich den Marcello Mastroianni interviewen konnte oder den Michel Piccoli oder ja, halt so. Ich meine, das sind Viertelstunde maximal oder ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer, aber es sind halt Dinge, die einen zeichnen und auch was auslösen in allem.
Und die man mitnimmt auch. Herr Gallmelzer, wir spielen noch einmal Musik. Sie haben sich etwas von Serge Gainsbourg und Catherine Deneuve gewünscht. Das heißt, Dieu était un fumeur. Das heißt, Gott war auch ein Raucher. Warum haben Sie sich das ausgesucht? Weil Sie selber gern rauchen?
Nein, weil der Serge Gainsbourg einfach eine für mich exemplarische Figur ist, der imstande ist, obwohl er ein Hochintellektueller war, zugleich am Rande, ein bisschen wie der Celentano, am Rande zur Volksunterhaltung, also auch noch zugänglich für den Taxifahrer, mit Wortspielen. Und so spielt er auch in diesem Raucherding, er hat das zelebriert. Es gibt kein Foto, keinen Fernsehauftritt ohne ihn, ohne zu rauchen. Und vor allem auch dann zu trinken, daran ist er ja auch zur Wunde gegangen. Ich muss zugeben, dass ich selbst heute noch starker Raucher bin.
Und wir hören uns das aber trotzdem an. Dieu est un fumeur von Serge Gainsbourg und Catherine Deneuve.
Ja.
Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ses nuages gris. Je sais qu'il fait même la nuit. Comme moi, ma chérie.
Tu n'es qu'un fumeur de gitane. Je vois tes volutes bleues.
Sie hören das Radio-Wohnzimmer hier auf Südtirol. Mein heutiger Gast ist der Journalist Lorenz Gallmetzer aus Bozen, der seit vielen Jahren mittlerweile in Wien lebt und 30 Jahre lang beim ORF gearbeitet hat, bekannt aus dem Club 2, Weltjournal und vieles andere mehr. Als Auslandskorrespondent war er unter anderem in Washington in den 80er Jahren und in Paris. Da war er 11 Jahre lang dann. 2016, Herr Gallmetzer, haben Sie ein Buch herausgebracht. Da sind Sie offen mit Ihrer Alkoholsucht an die Öffentlichkeit sozusagen gegangen und haben darüber berichtet. Wir haben vorhin Serge Gainsbourg genannt. Er hat viel geraucht, haben Sie gesagt, und sehr viel Alkohol getrunken, ist daran auch zugrunde gegangen. Sie nicht. Sie haben noch rechtzeitig die Handbremse gezogen. Sie sind jetzt seit 10 Jahren trocken, also ohne Alkohol. Wie hat sich denn das Leben in diesen letzten Jahren für Sie verändert, verbessert oder verschlechtert?
Eigentlich so, wie ich schon nach einem Jahr, dass ich abstinent war, gesagt habe. Es geht mir gut, weil es mir nicht mehr schlecht geht. Das heißt, nachdem ich, weiß nicht, über 2 Jahrzehnte ein Vieltrinker war, aber nicht ein Alkoholiker, sondern so, wie es eigentlich auch in meinem Metier und in ORF und in dieser Zeit relativ üblich war und verbreitet, ist es dann halt irgendwann gekippt in eine Abhängigkeit, in eine Alkoholkrankheit, die auch meinen Alltag irgendwie bestimmt hat. Und nach dem Entzug und nach den Therapien, die damit einhergehen, denn mit 2 Monaten Klinik ist es nicht getan, sondern es ging dann ein halbes Jahr lang mit 10-mal im Monat zwischen Privattherapeuten und Therapiegruppen, habe ich es dann geschafft. Und das heißt, alle die negativen Folgen, die der Alkohol eben hat, der ja in Wirklichkeit ein Zaubermittel ist, natürlich, wie der Professor Musarek auch sagt, einer meiner beiden Therapeuten, nur halt, wenn man es zu viel und zu regelmäßig nimmt, kippt es ins Gegenteil. Ja, man hat keinen Kater, man ist körperlich gesünder, man ist wach, man ist nüchtern, der Alkohol ist auch depressionogen, das heißt, er fördert die Depression.
Aber da müsste Ihnen jetzt sehr gut gehen.
Was ich nicht gefunden habe, ist die Leichtigkeit des Seins. Und da hat nach 3,5 Jahren Therapie der Professor Musalek gemeint, Herr Gallmetzer, mit Ihrer Geschichte ein Springginkel werden Sie nimmer. Und das hat mich auch nicht erstaunt, denn selbst in den schönsten Zeiten in Paris, wo man, deswegen habe ich gesagt, zwischen Exzess und Melancholie als Korrespondent arbeitet man, wenn man es gern macht und engagiert macht und nicht nur als Pflicht, arbeitet man 12, 14 Stunden am Tag. Die ZIP 2 ist immer spät in der Nacht und am Vormittag in der Früh kann das Radio um 6 Uhr anrufen, der Herr Matschke, und sagt, du gibt es eine Meldung, da ist irgendwas passiert oder so. Das heißt, wenn ich dann aber 3 Tage loslassen konnte, weil ich inzwischen ja, ich habe das Büro ja verdoppelt vergrößert, den langjährigen Mitarbeiter und Freund Hans Woller von den Deutschen abgeworben, dann ist die Eva Twar auch dazugekommen und wir waren Partner im Büro. Wenn ich dann 2 Tage frei gehabt habe, war nach einem Tag schon wieder diese Blues-Stimmung und da braucht man keine Winterblues, sondern der kann auch beim Sonnenschein sein. So. Und das war nicht alkoholbedingt, sondern wenn ich nicht im positiven Sinn beschäftigt war, sozial, Austausch, Arbeit, Termine, Pflichten.
Also nichts tun war nicht gut.
Dann ist die Wehmut da. Aha. Weil man sich die Frage stellt, wozu das alles und wieso sind wir da und wo gehen wir hin?
Familie gegründet haben Sie in dem Sinne nicht, weil das wäre ja auch eine Antwort auf die Sinnfrage. Kinder war nie Thema.
Ja, wäre es soweit gewesen in meiner ersten Ehe, wo man geglaubt hat, das könnte eine Schwangerschaft sein. Das war es dann nicht, aber danach war das für mich nie mehr sozusagen ein direkter Wunsch. Hat sich auch von den Beziehungen her mit dem Leben, das ich gehabt habe, dass ich immer woanders war. Mhm. Ich habe schon in fixen Beziehungen gelebt. Ich habe viele Freunde, viele schöne Begegnungen, viele schöne Beziehungen zu Frauen auch richtig mit lang zusammen wohnen und leben und teilen und alles gehabt. Aber es hat sich halt nicht ergeben. Die zweite Frau, die hatte schon einen Sohn, den ich adoptiert habe, den Benjamin. Insofern habe ich einen Sohn, der mein Adoptivsohn ist. Das auf seinen Wunsch hin.
Wie hat denn die Alkoholsucht Ihre Beziehungen beeinflusst? Sie haben mir gesagt, Sie waren 2-mal verheiratet. Waren das die Gründe der Trennung oder waren das ganz andere?
Ja, beim 2. Mal war das habe ich in meinem Buch auch geschrieben. Das war... Ich meine, wir sind bis heute sehr eng, aber das Zusammenleben ging nicht mehr, nachdem irgendwie meine zweite Frau, die Ela, gemeint hat, schau, ich merke, dass du dich sehr anstrengst, aber du schaffst es nicht, entweder du hörst ganz auf und sonst irgendwie, sie hat einfach wir haben ja nicht gestritten oder so, oder den Respekt verloren, sondern meine Niedergeschlagenheit und Depression und Lustlosigkeit irgendwie nicht mehr ertragen. Mhm. Deswegen haben wir uns dann getrennt, zuerst provisorisch, dann ganz. Eigentlich war das schon der Alkohol irgendwo der bestimmende Grund, warum das aufgehört hat.
Heute sind Sie Single, haben Sie gesagt. Würden Sie sich eine Partnerschaft wünschen?
Naja, wie Sie wissen, hatte ich seit 2019, also kurz vor der Pandemie, eine neue Beziehung zu einer viel jüngeren Frau, die Künstlerin war. Und die hat sich vor 2,5 Jahren das Leben genommen und seitdem arbeite ich und kniffle ich noch immer sehr daran und wäre auch überhaupt nicht disponibel für irgendeine Art von Beziehung mit Frauen.
Waren das alles Momente, so Schicksalsschläge hatten Sie ja einige. Wenn wir sagen, die letzten 10 Jahre sind Sie trocken, waren das so Momente, wenn die Partnerin sich das Leben nimmt oder stirbt, dass man da wieder zurück zur Flasche greift?
Naja, es hat ein paar Momente gegeben. Es hat einen kurzen Rückfall von mir gegeben, wie ich 2 Monate Sterbebegleitung mit meinem Bruder und seiner Frau und einer anderen Freundin und Pflegerin Sterbebegleitung meiner Mutter gemacht habe im Krankenhaus in Bozen, der Palliativstation. Und am Tag, wie sie tot war, bin ich in den Supermarkt gegangen, da habe eine Flasche getrunken, habe aber zugleich in Wien angerufen, beiden Ärzte, und habe gesagt, bitte um Termine, Mutter tot, ich habe zur Flasche gegriffen und nach 8 Tagen war der Spuk vorbei.
Das heißt, man ist irgendwo nie ganz gefeit vor solchen Momenten, weil...
Naja, das ist jetzt schon lang her, also die ganzen letzten 8 Jahre, kann man 7, 8 Jahre, wäre ich nie mehr, auch nicht nach dem Suizid meiner Freundin, bin ich nicht in die Versuchung gekommen, weil ich weiß, das würde mich nur innerhalb von 48 Stunden wieder in einen Zustand bringen, der Verlust der Selbstkontrolle und des Leidens, und davon habe ich schon genug gehabt.
Herr Gallmetzer, wenn wir jetzt Thema wechseln, kommen wir ins Jahr 2026. Der Journalismus hat sich sehr verändert, alles hat sich sehr verändert. Die Welt, die Technologie, die KI ist da, die künstliche Intelligenz, die sozialen Medien. Wie stehen Sie denn als Journalist der alten Schule zu diesen neuen Technologien und Arten, Medien zu konsumieren und auch Medien zu produzieren?
Heute, die jungen Kolleginnen und Kollegen, die oben im ORF im Newsroom sitzen, die haben Dutzende von Agenturen, Internetquellen, Bildagenturen. Sie sind überfordert und müssen 3-mal so viele Sendungen machen. Also es bleibt keine Zeit mehr zu prüfen, zu hinterfragen, mit wem anderen darüber zu diskutieren oder sehr vorsichtig zu formulieren. Es geht alles in unheimlicher Eile, unter unheimlichem Druck und mit relativ wenig Möglichkeit zu reflektieren oder zu hinterfragen. Das ist die große Gefahr. Das andere ist, dass eigentlich seit dem Handy und den sozialen Medien und jetzt der künstlichen Intelligenz vor allem, ich das Gefühl habe, dass man sich nicht einmal mehr als Gemeinschaft darauf einigen kann, was Realität ist, geschweige denn, was Wahrheit ist, weil Realität und Wahrheit sind auch noch 2 verschiedene Begriffe, und schon gar nicht analytisch oder eine Zukunftsvision, sondern es ist sehr wie ein Kaleidoskop und Sternenstaub, kann sich jedes Individuum selber seine eigene Wirklichkeit machen, je nachdem, welchen Podcast er hört, auf welchen Sender er klickt oder sonst was. Und das hat einerseits den Vorteil, dass man live alles miterlebt. Ich verfolge seit 3 Tagen praktisch rund um die Uhr
Geschehnisse im Iran.
Den neuen schrecklichen Irankrieg. Andererseits, wenn man nicht so wie ich 30 Jahre geschult ist und ich höre halt CNN, BBC, schaue aber auch, was der Spiegel macht, was Le Monde macht und was die Republika schreibt. Zu 80% stimmen sie überein, das sind sozusagen die Qualitätsmedien. Aber zu 20% unterscheiden sie sich. Und da sage ich, ist der Normalbürger, der ja im Leben auch was anderes macht im Unterschied zu mir, ist überfordert und ist desorientiert und ist anfällig für Verschwörungstheorien, für Mythen, für
Fake News.
Für Fake News, aber vor allem auch für Desorientierung. Ich meine, zu der Zeit selbst des Aufbruchs in den 70er Jahren oder 60er, 70er Jahren, da waren die Weltanschauungen und die Kirchen, ob jetzt religiöser Natur oder politischer Natur, die Parteien oder so, das war zwar grobschlächtig, ideologisch, schwarz-weiß, was man will, aber es hat irgendwo doch ein Gefühl gegeben, als gäbe es eine Ordnung in der Welt. Das ist heute relativ, deswegen wählen die Wähler auch zu 50% gar nicht mehr, gehen gar nicht mehr zur Urne, und die anderen wählen nach Kriterien, die nicht immer irgendwie sehr nachvollziehbar sind, während es früher gewachsene Strukturen gegeben hat mit Vereinen, Parteien und sonst was. Das Ganze führt bei allem Fortschritt, dass selbst die Jungen heute mehr wissen, aber nicht profund wissen. Ich sage nicht, dass sie weniger intelligent oder gebildet oder reif wären als wir zu unserer Zeit, aber Fortschritt ist es nicht wirklich.
Dann würde ich das jetzt stehen lassen, Herr Gallmetzer, Ihre Einschätzung von dem, was heute der Journalismus so bietet oder was er ausmacht, auch für den Zuhörer oder Zuschauer oder Konsumenten. Herr Gallmetzer, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich in Wien hinzusetzen und mit uns hier dieses Gespräch zu führen in Südtirol, in Bozen am Mazziniplatz, wo Sie auch Ihre ersten Schritte im Journalismus irgendwo auch gemacht haben. Herzlichen Dank.
Ich danke vielmals.
Mein Name ist Gertrud Brenn, an der Sendetechnik war Franz Waschkler. Wir bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns aufs nächste Mal. Sie können diese Sendung auch nachhören in unserer RAI Südtirol Radiomediathek. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.